Das ist eine Demonstration im Dezember 2021 in Khartoum im Sudan. Zu dem Zeitpunkt haben die Menschen schon seit fast 3 Jahren protestiert. Die 30-jährige Diktatur von Omar al-Bashir war beendet und ein Militärrat, der eine Übergangsregierung proklamiert hat, ist an der Macht. Jetzt, im März 2024, herrscht im Sudan ein wahnsinnig blutiger Krieg und die humanitäre Lage ist katastrophal. Zwischen 9 und 11 Millionen Menschen sind geflüchtet.
You have WFP saying that 95% of people in the country not being able to afford or get their hands on one meal a day. You have data from UNICEF that says 19 million children out of the 23 million children in Sudan are out of school. And you have indicators of many different types that say that a famine that many of us had been expecting to happen is already upon us.
Das ist Kulut Khaik, die Gründerin von einem sudanesischen Think Tank. Sie hat die ersten paar Wochen vom Krieg in Khartoum verbracht. Ich wollte von ihr wissen, was zu dieser Eskalation im April vom letzten Jahr geführt hat. Wir fangen beim Sturz von Bashir 2019 an.
Even though we all wanted this thing to happen, we wanted Bashir and his regime to fall, there was still disbelief that it happened, because Bashir had been so adept at creating a security paradigm within the country that made events like this impossible.
Nachdem der Bashir gestürzt wurde, hat der Plan von der Opposition und vom Militär vorgesehen, das Land innerhalb von 5 Jahren zu demokratisieren.
And so in the end, you know, what looked very much like Bashir being unseated and potentially the start of something new was actually the military security complex in Sudan recognizing that Bashir's time was over, and in order for them to survive, they needed to come back in a different guise, and that's what they did.
Die ehemalige Elite hat schnell gemerkt, dass eine Demokratie eine Gefahr für sie werden wird. Sie hat sich jahrelang illegal bereichert und hat jetzt plötzlich Strafverfolgung müssen befürchten. Die 2 wichtigsten politischen Figuren, der Hemeti und der Abdel Fattah al-Burhan, haben einen erneuten Militärcoup inszeniert.
They staged a coup in October of 2021 against the civilian cabinet of Dr. Abdullah Hamdok, a UN bureaucrat who became Sudan's prime minister with the transition. And once they led that coup together, we really started to see the differences between Burhan and Hemeti. The coup effectively could not serve them both. They wanted different things, and they had cultivated, as I said, different income streams, different constituencies, different foreign policies, and that made the differences between them irreconcilable, and they were effectively after the same thing: total power, total domination.
Nachdem Verhandlungen zwischen den beiden gescheitert sind, ist es dann zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen. Auf der einen Seite die Rapid Support Forces unter Führung von Hemeti, wo im Darfur-Konflikt 2003 für zahlreiche Menschenrechtsverletzungen verantwortlich gemacht wird, und auf der anderen Seite die sudanesische Armed Forces SAF unter Führung von Burhan. Die Kämpfe haben sich seit dem April stetig intensiviert und vor allem in Darfur, einer Region im Westen vom Land, gibt es Meldungen von Vergewaltigungen, Raubzügen und anderen Gräueltaten. Ich wollte jetzt auf die humanitäre Situation schauen. Viele der UN-Organisationen haben das Konfliktgebiet von Anfang an müssen verlassen.
As the humanitarian needs increase, the level of humanitarian support that is given from international actors has actually decreased. And this has compounded the suffering of the people in these areas.
Sibylle Berger, Delegierte von der Schweizer Sektion von Médecins Sans Frontières, hat mich Auskunft gegeben. Sie beschreibt, wie flexibel das NGO in so einem Kriegsfall muss reagieren können.
Wir sind jetzt schon vor dem Kriegsausbruch sind wir schon in Sudan tätig gewesen. Und zwar, weil wir als medizinische Hilfsorganisation, also wir sind Médecins Sans Frontières, konzentrieren das, wenn immer möglich, auf medizinische Hilfe. Wenn manchmal nötig, dann stellen wir auch Zugang zu sauberem Wasser her, weil ja sehr eng mit der Medizin verknüpft ist. Aber grundsätzlich probieren wir uns auf die medizinische Hilfe dort zu konzentrieren, wo am meisten Leute sterben und zum Allerwichtigsten ist, zum Leben retten. Und im Sudan ist es eben leider so, dass schon vor jetzt nochmal dem Kriegsausbruch das Gesundheitssystem so schon sehr schwach war und nicht ausgereicht hat. Das heisst, wir sind schon vor dem Kriegsausbruch im Sudan tätig gewesen, wie auch in umliegenden Ländern, wie im Tschad oder im Südsudan, wo die Leute leider auch noch medizinische, humanitäre Hilfe brauchen. Und jetzt, wo der Krieg ausgebrochen ist, haben wir halt müssen all unsere Projekte anpassen. Auch nicht alle gleichzeitig, weil der Krieg hat einmal vor allem in Khartoum angefangen, hat sich dann wieder ausbreitet, hat dann auch die Darfur-Region verwünscht, dann irgendwann im November Wad Madani. Es hat verschiedene Phasen gegeben, verschiedene Regionen. Und bei uns ist es so, und das ist allgemein, wie wir arbeiten, dass wir einen Teil internationale Mitarbeitende haben. Das ist immer etwa so, dass nur etwa 10% unserer Mitarbeitenden international sind und die anderen sind aus der lokalen Bevölkerung. Die kennen die Gegebenheiten besser, die bringen selber auch häufig ein gutes Fachwissen mit. Und dann probieren wir natürlich auch, passen wir gut auf, dass wir nicht den Staat ersetzen. Der Staat ist eigentlich immer zuständig für Gesundheitsversorgung, sondern dass wir dort ergänzen, was unbedingt nötig ist und wo halt Leute daran sterben. Und das haben wir jetzt da auch so gemacht, dass wir das ständig haben müssen anpassen. Dort, wo es noch Spitäler gibt, die noch funktionieren, und das sind leider sehr viele Gesundheitseinrichtungen, zum Beispiel jetzt im erweiterten Darfur, in den verschiedenen Staaten, da schätzt man 70-80% von den Gesundheitseinrichtungen, die nicht mehr funktionieren wie bisher, sind zum Teil zerstört oder plündert worden, haben aber dann zum Teil auch kein Personal mehr. Es fehlt allem an Wasser, Strom, Benzin. Und womöglich und auch noch sinnvoll, weil man es vielleicht wieder ein bisschen aufbauen kann, unterstützen wir dann da auch lokale Freiwillige oder Gesundheitsangestellte vom Gesundheitsministerium dabei, das Spital oder die Gesundheitseinrichtung wieder so auf den Stand zu bringen, dass man auch den Menschen kann versorgen kann. Das ist wirklich grundlegende Gesundheitsversorgung. Also wir sehen, dass vor allem Frauen auch einen grossen Bedarf haben in der Begleitung von Schwangerschaften. Es gibt sehr viele kleine Kinder im Sudan, wo sie Hilfe brauchen, die geschwächt sind, weil Impfungen nicht mehr stattfinden. Und dann gibt es so eine traurige Abwärtsspirale von Kindern, die zum Beispiel Masern oder Malaria haben und dann noch mangelernährt sind, dass es schnell sehr kritisch kann werden, wenn dann zum Beispiel vielleicht auch noch Durchfall dazukommt bei dreckigem Wasser.
Kann man das so konkret sagen? Haben Sie die Hilfe intensiviert seit dem 15. April, seit der Konflikt eskaliert ist? Oder haben Sie müssen allgemein sich eher zurückziehen wegen der Gefahren?
Ja, also als humanitäre Nothilfeorganisation ist das auch unsere Stärke, dass wir sehr schnell reagieren können. Grundsätzlich hat der Bedarf an humanitärer Hilfe nochmal enorm zugenommen. Und das ist auch nichts, was wir jetzt als Médecins Sans Frontières allein noch könnten abdecken. Und da braucht es natürlich auch alle anderen Akteure. Es ist wirklich beeindruckend, wie unsere lokalen Kollegen, aber auch freiwillig medizinisches Personal, was sie leisten, zum Teil schon mehrmals vertrieben worden sind, jetzt innerhalb von diesen letzten 10 Monaten, und wahnsinnig übermüdet und überarbeitet sind. Da probieren wir natürlich in erster Linie mal, sie da drin unterstützen, zum Beispiel auch mit medizinischem Material oder in denen, dass wir ihnen Löhne zahlen, die schon lange nicht mehr ihre Lohnzahlungen bekommen haben vom Gesundheitsministerium. Und es ist so, dass wir jetzt eher mehr machen, aber wir würden auch gerne noch mehr machen, aber es ist auch gerade mit der Reisesituation innerhalb vom Land halt sehr schwierig, um wirklich auf das Niveau aufzukommen, wo wir selber möchten. Aber es braucht unbedingt auch mehr andere Organisationen, die tätig sind.
Frau Berger hat die Freiwilligen erwähnt, die Hilfe leistet, und von denen hat auch Khulut Khair geredet. Die sogenannten Emergency Response Rooms sind dezentral kollektiv organisierte Strukturen. Sie erhalten Spenden aus der Diaspora und von Einheimischen. Aber die Freiwilligen sagen, dass die Mittel vor allem aufgrund des zusammengebrochenen Bankensystems schwierig zu erhalten sind. Außerdem ist auch immer die Festnahme durch RSF oder sudanesische Armee in Gefahr. Es sind Strukturen, die während der Proteste und der Demokratiebewegung aufgebaut worden sind.
Now, one bright spot in all of this is that the neighborhood resistance committees, which had been the backbone of the revolution that brought down Bashir, have set up what they call emergency response rooms. And these emergency response rooms are volunteer-based humanitarian response networks that have been able to ensure that people are evacuated where possible when the war and the conflict comes to them, that they set up communal kitchens to make sure that people are fed, that they were able to, as much as possible, help people out and families out with food baskets, in particular the families who cannot escape and go to slightly safer parts of the country.
Khulut Khair ist pessimistisch, was die Zukunft von dem Konflikt anbelangt. Wenn man zurückschaut, hat es die letzten 68 Jahre seit der Unabhängigkeit vom Sudan praktisch keine längere Zeit vom Frieden gegeben. Und wenn man die vergangenen Kriege und Konflikte anschaut, dann geht es im Schnitt 10 bis 20 Jahre, bis sie beendet worden sind.
The region is currently both engaged in mediation approaches towards ending the conflict and different inputs diplomatically or militarily that actually lengthen the conflict and keep it going. The only reason that Sudanese wars in the past 30 years have ended is because the region was in complete agreement that these wars should end and therefore was not supporting one side or the other. We haven't reached that position yet in this war. And so I think we will continue to see a very muddled and confused mediation landscape, and at the same time, a lot of efforts from the region that could potentially keep this war going for a long time.